Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Die Märkte haben nervös auf den eskalierenden Nahostkonflikt reagiert. Aktienkurse gaben nach, Öl- und Goldpreise stiegen. Wie gefährlich wird der Krieg gegen den Iran für die Weltwirtschaft? Darüber und alles, was die Märkte sonst noch bewegt, sprechen wir jetzt in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, kurze Zusammenfassung. Wie haben die Aktienmärkte auf den eskalierenden Nahostkonflikt reagiert?
Ja, ich würde sagen, sie haben bisher noch sehr moderat, man könnte auch vielleicht sogar sagen rational reagiert. Sie gehen davon tatsächlich aus, dass dieser Konflikt nicht eskalieren wird, trotz der Drohungen, die dort im Raum steht. Das ist natürlich eine Spekulation auf sozusagen einen guten Ausgang. Also da würde ich jetzt meine Hand noch nicht für ins Feuer legen, aber das ist das, was die Märkte im Moment tun. Man sieht deswegen deutliche Reaktionen immer wieder im Ölpreis, im Goldpreis, aber sowohl an den Zinsmärkten wie auch an den Aktienmärkten ist die Lage momentan noch relativ beruhigt.
Relativ beruhigt heißt aber, ein bisschen Reaktion gab es natürlich schon, so ein bisschen Risikoabbau, Gewinnmitnahmen, das sind ja die klassischen Reaktionen in Krisenzeiten. Ein kleiner Kursrücksetzer war es aber nur. Gibt es denn Branchen, die besonders sensibel reagiert haben?
Jessica, ich würde sagen, dass dieser kurze Rücksetzer auf schlechteren Makrodaten vor allen Dingen beruht, die wir gerade in den USA gesehen haben. Also die Einzelhandelsumsätze waren schlechter, die Industrieproduktion war etwas schlechter, die Kapazitätsauslastung, der Stimmungsindikator für den Wohnungsbau war etwas schlechter. Also insofern liegt das, glaube ich, eher daran. Aber tatsächlich hast du natürlich recht, dass die Sektoren hier sehr unterschiedlich reagieren.
Ich habe gesehen, Rüstungsaktien sind wieder stärker gefragt. Luft- und Reiseunternehmen haben deutlichere Verluste verbucht. Auch zyklische Werte, Auto- und Bankensektor sind ein bisschen unter Druck geraten. Aber so richtig heftig war das alles nicht, oder?
Nein, es sind die zyklischeren Sektoren, die verbunden mit der Befürchtung eines dauerhaft höheren Ölpreises und damit einer schlechteren Weltkonjunktur schlechter laufen. Insgesamt muss man aber sagen, ist das alles, wie gesagt, relativ moderat. Man darf auch nicht vergessen, dass der NATO-Gipfel jetzt startet und insofern wir wirklich gucken müssen, welche Verteidigungsausgaben denn dann dort in den Raum gestellt werden und sich die einzelnen Staaten vornehmen. Das hat sicherlich dann nochmal Einfluss auf den gesamten Sektor Aerospace und Defense bei den einzelnen Indizes. Und ansonsten geht es natürlich um die US-Administration und die Zölle und welche Sektoren denn hier im Einzelnen von Zöllen belegt werden. Man sieht das ja besonders auch bei den Gewinnrevisionen, also wie die Schätzungen der Analysten seit Anfang des Jahres oder auch in den letzten 4 Wochen sich verändert haben. Und da gibt es natürlich vor allen Dingen im Bereich Öl und Gas mit dem anfänglichen Verfall des Ölpreises, aber auch bei Automobilen und Automobilzulieferern sehr große Rücknahmen in den Erwartungen der Unternehmensgewinne. Also das spielt da sicherlich dann auch nochmal eine Rolle für insgesamt die Entwicklung der Märkte.
Also Ölpreis auf jeden Fall super spannend. Der ist ja auch etwas stärker angezogen. Aber wenn man es vergleicht mit 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, da war der Anstieg doch deutlich heftiger. Ist man auch da so ein bisschen verhalten positiv gestimmt, dass sich das irgendwie alles lösen lässt und die Schäden nicht so hoch werden?
Ja, also es gibt sozusagen in der Community, wenn man das so ausdrücken will, eine Diskussion darüber, ob denn möglicherweise die Straße von Hormuz gefährdet sein könnte. Das ist ja eine Meerenge zwischen den Arabischen Emiraten und dem Iran. Und da fließt eine Menge Öl durch, also Transport von Tankern, gut 20% oder um die 20% der Weltnachfrage. Das meiste davon nach Asien, auch nach China. Und dann ist eben die Frage, wie geht das mit der iranischen Produktion weiter? Der Iran selbst fördert oder hat gefördert, bevor es diese Luftschläge gab, in einer Größenordnung von 3,5 Millionen Barrel pro Tag. Davon ist rund die Hälfte exportiert worden und von diesen Exporten wiederum 90% Volksrepublik China. Sollte das ausfallen, hat das sicherlich Auswirkungen auf den Ölpreis stärkere Auswirkungen hätte, eine Sperrung, auch wenn sie nur temporär wäre. Wir erinnern uns an das havarierte Schiff im Suezkanal. Sollte also hier die Straße von Hormuz in irgendeiner Weise gesperrt werden. Die OPEC kann das wahrscheinlich auffangen, die OPEC Plus. Auch für die Amerikaner, die ein Break-Even, also einen Preis brauchen, um neue Fracking-Anlagen aufzubauen von gut $60, hilft es natürlich, wenn der Ölpreis dann höher ist. Also auch dort könnten die Produktionen dann ausgeweitet werden. Und insofern erwarte ich da im Moment keine, ja, total irren, wie es manchmal diskutiert wird, Ölpreise. Aber man muss schon darauf achten und es kann zumindest für einige Zeit dort auch dann zu deutlich höheren Ölpreisen kommen, sollte wirklich etwas in der Straße von Hormuz und in der Produktion der arabischen Welt geschehen.
Heißt ein höherer Ölpreis nicht dann auch irgendwie unweigerlich, dass wir wieder höhere Inflationsraten sehen werden?
Ja, der Ölpreis macht sicherlich in den Industrieländern einen wesentlich geringeren Anteil aus, als er das noch zur Ölkrise in den 70er Jahren getan hat. Also die Abhängigkeit vom Öl ist da deutlich nach unten gegangen. Aber du hast natürlich völlig recht. Wir werden es spüren beim Tanken. Wir werden es bei anderen Ölderivaten feststellen, gerade auch in der Chemieindustrie, die ja sozusagen die Grundstoffe für praktisch alles liefert, werden wir das merken. Und insofern ist ein höherer Ölpreis natürlich ein Treiber der Inflation. Nun ist die Inflation in Europa doch recht deutlich wieder gefallen. Wir sind bei einer Rate von unter 2% in der Kernrate, also wenn man Öl und Lebensmittel rausrechnet, noch knapp über 2%. Das ist, glaube ich, eine ganz komfortable Situation. Da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Und insgesamt war der Ölpreis ja auf einem sehr niedrigen Niveau, auch das muss man dazu sagen, denn die Saudis insbesondere haben ja versprochen, dem amerikanischen Präsidenten hier für niedrige Ölpreise zu sorgen und haben dann bei der OPEC Plus dafür gesorgt, dass auch die Förderquoten wieder angehoben werden. Also wir sind im Moment so mit rund Mitte $70 pro Barrel sicherlich auf keinem Niveau, was einen besonders erschrecken müsste, was den Ölpreis angeht.
Unmittelbar nachdem die Auseinandersetzung im Nahen Osten eskaliert ist, zog ja auch der Dollarkurs an. Ist der Dollar jetzt doch wieder ein sicherer Hafen? Da gab es ja zuletzt einige Zweifel, auch begründet eben durch die Zollankündigung, durch Wirtschaftsdaten. Also der Dollar, immerhin die Leitwährung der Welt, ist wieder ein sicherer Hafen?
Ja, in gewisser Weise schon. Also wir hatten schon einen Dollarkurs, der vor diesen Auseinandersetzungen im Nahen Osten Richtung 1,16 tendiert hat. Mittlerweile sind wir doch wieder unter die 1,15 gefallen. Also es ist schon so, dass es einen gewissen Reflex gibt in den Dollar hinein. Man sieht das auch an den Anleihen, die ein Stück weit die Renditen zurückgelaufen sind. Also es ist zwar heiß diskutiert, was da mit dem US-Dollar und den US Treasuries, also den Staatsanleihen, passiert, aber ich fühle mich auch da im Grunde bestätigt in dem, was wir ja schon die ganze Zeit sagen, dass es keinen Big Bang da geben wird, sondern dass das eher ein langfristiger Prozess ist. Und man sieht eben auch jetzt wieder in dieser Krise, dass durchaus der ein oder andere Anleger sich den US-Dollar und damit natürlich auch dann US Treasuries wieder anguckt, um in einem sicheren und vor allen Dingen aber auch liquiden Hafen zu landen, also den ich auch wieder verkaufen kann, wenn ich denn meine, mein Geld wieder anders investieren zu wollen.
Sichere Häfen sind natürlich gerade in solchen Phasen extrem gefragt und ich würde sagen, wir machen dazu einen extra Podcast vielleicht gleich in der nächsten Woche. Aber lass uns nochmal die Zollankündigungen und jüngste Wirtschaftsdaten kurz beleuchten. Es laufen ja seit Wochen einige Handelsgespräche. Gibt es da schon irgendwelche Durchbrüche oder kommen die Zölle Anfang Juli tatsächlich und was heißt das dann für die Märkte?
Also es scheint so zu sein, dass sich die USA und Großbritannien weiter angenähert haben, dass man dort tatsächlich bei diesen 10% Basiszöllen dann bleibt und nichts weiter dazukommt. Mit anderen Staaten gibt es noch keine Übereinkünfte und insofern drängt da auch die Zeit, denn die 90 Tage, die berühmten, laufen am 8. Juli aus. Auch mit der Europäischen Union für Die Chinesen wird es bis in den Oktober gehen, weil man eben diese Frist in Genf erst festgelegt hat und damit ein paar Tage später. Aber auch da sind die Gespräche noch laufend. Es gibt also, wie gesagt, keinerlei, außer vielleicht Großbritannien, keinerlei feste Vereinbarungen bisher, schriftlich sowieso nicht. Die Zeit drängt und mal gucken, wie das Ganze denn ausgeht. Zumal der amerikanische Präsident Donald Trump ja durchaus auch immer mal wieder die ein oder andere Spitze dann setzt oder Ankündigungen macht, die im Grunde genommen in eine ja eher eskalierende Richtung laufen, als dass sie darauf hindeuten, dass wir hier schnell eine Lösung finden werden.
Die Zölle werden ja auch ein Problem für die US-Unternehmen sein. Deren Gewinne sind noch immer sehr hoch, historisch hoch, wie ich in deinen Perspektiven am Morgen gelesen habe. Aber der Gegenwind nimmt schon zu, oder?
Ja, das ist wohl so. Also die Zölle werden sicherlich dann erst später wirken. Sie sind ja vor allen Dingen im Moment zum großen Teil ausgesetzt, bis auf einige Sektoren. Aber ja, wenn die Güter nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika produziert werden, dann haben natürlich die Unternehmen, die diese Vorprodukte brauchen, oder auch die Konsumenten, ich denke nur an Richtung Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, kaum eine Möglichkeit auszuweichen. Und dann werden sie höhere Preise akzeptieren müssen. Und das bedeutet dann natürlich wieder eine höhere Inflation. Und es bedeutet vor allen Dingen, dass es Kaufkraft bei den Amerikanern kostet, die da nicht für andere Dinge eingesetzt werden kann. Und deswegen erwarten wir ja auch durchaus ein schwächeres Wachstum in den Vereinigten Staaten, als das noch mit dem Jahreswechsel erwartet worden war. Also höhere Inflation, schwächeres Wachstum, das dürfte wohl der Ausfluss dieser Zollentwicklungen und Diskussionen sein.
Jetzt startet ja in den kommenden Tagen auch die Berichtssaison für das zweite Quartal. Glaubst du, dass man da auch schon was sieht, oder ist das noch zu früh?
Die Unternehmen haben sich im ersten Quartal, Jessica, sehr zurückgehalten. Es gab ja so zwei, drei, die angekündigt haben, in besonderer Weise auf die Zölle hinweisen zu wollen. Die wurden aber dann sehr schnell wieder eingefangen. Also die Unternehmen waren da sehr zurückhaltend in der Kommunikation. Aber es gibt schon einige, die vor allen Dingen vor der Unsicherheit gewarnt haben, die dadurch ausgelöst wird. Denn im Moment werden sicherlich sowohl größere Konsumpläne, aber auch Investitionspläne der Unternehmen eher zurückgestellt, weil man sagt, weiß ja noch nicht genau, was da auf mich zukommen wird. Wir haben auch im Außenhandel einige Vorzugseffekte gesehen. Importe Richtung USA in der Erwartung, dass es eben höhere Zölle geben wird. Das kann natürlich auch nochmal jetzt in den nächsten Wochen stattfinden, mit der Erwartung, dass ab dem 8., 9. Juli dann nicht verlängert wird, sondern dann eben diese höheren Zölle einsetzen. Also da ist viel Unsicherheit im Moment noch mit im Spiel und die führt sicherlich nicht dazu, dass die Konsumenten oder auch die Unternehmen vor allen Dingen hier groß investieren wollen.
Jetzt frage ich mich als Anlegerin natürlich, gibt es denn vielleicht trotzdem Profiteure von diesem ganzen Tohuwabohu, oder welche Branchen sind denn weniger betroffen vom Handelsstreit? Welche haben eine, wie man so schön sagt, geringe Zollabhängigkeit?
Ja gut, das sind natürlich Dienstleistungen in erster Linie. Das sind dann auch die großen Digitalkonzerne, die ja sicherlich auch das haben wir ja hier schon mehrfach besprochen, eher am Anfang der Entwicklung bei künstlicher Intelligenz stehen als am Ende. Also da ist man sicherlich nicht so sehr abhängig. Mal gucken, ob die Europäische Union möglicherweise dann Gegenzölle auf der digitalen Seite erheben wird. Bin da nicht so begeistert von, weil das im Grunde genommen dann nur die europäischen Verbraucher treffen wird. Die können nämlich auch nicht ausweichen, weil es einfach keine Alternativen dort gibt zu amerikanischen Betriebssystemen für Mobile Phones oder Tablets oder ähnlichem. Also insofern ist das also sicherlich ein Thema. Dann gibt es ja ein paar Sektoren, die durchaus Sonderkonjunkturen haben. Wenn man sich Big Beautiful Bill und die Situation der Refinanzierung in den Vereinigten Staaten anguckt, dort werden in diesem Jahr wahrscheinlich um die 11,5 Billionen US-Dollar aufgenommen werden müssen, um alte Anleihen zu refinanzieren, um neue Anleihen eben beziehungsweise Schulden dann auch bezahlen zu können. Das bedeutet eigentlich ein gutes Umfeld für Finanzdienstleister. Dann haben wir in Europa die Sonderkonjunktur für all das, was mit Infrastruktur zu tun hat, also Industrie, Grundstoffe im weitesten Sinne des Wortes, und mal gucken, was die Länder sich denn dann wirklich im Einzelnen auch konkret vornehmen, noch in die Verteidigung hineinzustecken. Bei dem einen oder anderen gibt es da sicherlich schon Entwicklungen, die hier einiges vorweggenommen haben, also, oder mit anderen Worten gesagt, die Unternehmen und Sektoren sind nicht mehr wirklich niedrig bewertet. Aber je nachdem, wie viel Geld denn dann auch wirklich und in welchem Zeitraum dort hineingesteckt werden wird, kann es eben durchaus noch zu weiteren Steigerungen der Gewinne und dann auch der Kursfantasie kommen.
Es sind unsichere Zeiten, viele geopolitische Krisen, sogar Kriege, viele große Themen, die uns beschäftigen. Das macht es mir als Anlegerin nicht unbedingt einfacher, oder?
Ja, es ist schon so, dass man ein bisschen auf die Dinge achten muss. Wir sind auch etwas vorsichtiger positioniert insgesamt, wobei ich sagen muss, das ist ein echter Pain Trade. Also der Markt läuft ja oder ist ja in den letzten Wochen durchaus sehr gut gelaufen. Von daher wäre man am besten einfach dabei geblieben. Man muss, glaube ich, auch hier ein Stück weit trennen zwischen Makro und den ganzen Diskussionen, die wir haben, und dem, was der Kapitalmarkt dann daraus macht. Denn der Kapitalmarkt scheint mir tatsächlich die etwas längere Perspektive jetzt einzunehmen. Er geht davon aus, dass sich diese Zolldiskussionen irgendwie lösen lassen mit einem durchschnittlichen Zollsatz von 12-15%, immer noch gut 10 Prozentpunkte höher, als wir vorher waren, aber
keine 50.
Genau, in einem verkraftbaren Ausmaß. Man geht davon aus, dass ab 2026 dann die europäischen Konjunkturprogramme ja sozusagen angegangen werden, dass in Amerika noch Steuersenkungen kommen, auch Deregulierung. Und vor diesem Hintergrund wir also 2026 wieder eine bessere ökonomische Perspektive und auch die Möglichkeit für die Unternehmen haben, die Gewinne zu steigern. Und deswegen guckt der Markt, glaube ich, im Moment ein bisschen durch diese sehr kurzfristige Aufregung hindurch. Da muss man auch ein bisschen Nerven behalten. Es kann also durchaus zu Volatilitäten kommen in den ganzen Konfliktherden. Du hast es ja schon beschrieben. Es sind die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, im Nahen Osten. Es sind die Zolldiskussionen, vor allen Dingen mit China, auch die seltenen Erden. Es sind die Zolldiskussionen mit Europa, einzelne Sektoren, die betroffen sind. Und. Wie reagieren die Notenbanken darauf? Wie entwickeln sich die Zinsen, die ja immer als Diskontfaktor dann für die Aktien gelten? Also man muss schon ein bisschen die Nerven behalten. Da kann noch Volatilität auf uns zukommen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bis dahin, danke für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.